Schlafsackgeflüster. Der Deuter-Podcast für gute Berggeschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deuter-Podcasts Schlafsackgeflüster. Wie immer geht es um gute Berggeschichten und ja, in diesem Jahr haben wir gedacht, es ging vielen so, dass wir über den Winter nur reden, weil er nicht so ergiebig für manche war. Also haben wir gedacht, wir reden auch mal über den Winter. Nicht nur der Michi, hallo Michi, sondern auch unser heutiger Gast hat zum Thema Winter, speziell Skifahren, wahrscheinlich einiges zu erzählen. Ich würde ihn mal betiteln als Freeskier, Big Mountain Skifahrer, Skiabenteuer Reisender, aber sein aktueller Status ist vielleicht Tendenz eher ungeklärt, soll er uns aber einfach selber sagen. Hallo Fabi Lentsch, grüß dich.
Hi, grüß euch.
Fabi, wie schaut's aktuell aus bei dir? Wie würdest du dich im Moment beschreiben?
Puh, das war früher schon eigentlich gar nicht so einfach, sich da als Skifahrer oder so weiter beschreiben zu müssen. Aber jetzt ist es noch ungeklärter, weil ich vor 1,5 Jahren einen inkompletten Querschnitt erlitten habe. Also ich habe die Wirbelsäule gebrochen und da sind ein paar Nerven beschädigt worden. Und jetzt bin ich auf Krücken unterwegs. Und man weiß nicht so genau, wie lange es dauert, wo ich wieder zurückkomme, werde ich wieder Skifahren, wie werde ich wieder Skifahren. Also ich hänge gerade so ein bisschen in der Luft, aber irgendwie ist es mal ganz interessant.
Okay, da könnt ihr jetzt schon mal einordnen, dass es Fabi zwar ganz gut geht, aber im Moment er noch mit einigen Dingen kämpft. Jetzt spulen wir mal das Leben kurz zurück und fangen mal von vorne an, bis wir zu deinem ja, traurigen Tag X kommen. Wie ist es losgegangen mit dem Skifahren? Wie kamst du zu den Bergen oder überhaupt deiner Lust fürs Abenteuer?
Ich glaube, wie viele andere Tiroler stand ich halt mit 3 Jahren auf die Ski. Der Papa ist ein sehr begeisterter Skifahrer und also nebenher Skilehrer und hat einmal die Renngruppe betreut und da bin ich automatisch halt in Rennlauf reingerutscht, wie so viele andere. Und Papa hat mir gesagt, mit 11 habe ich schon irgendwie gesagt, ja, was sind immer die grünen, die blau-roten Tore immer links, rechts und bin oft in der Mittagspause mit dem Rennski dann halt Tiefschnee fahren gegangen, dann war wieder Kratzer drauf, dann hat der Trainer sich wieder aufgeregt und dann glaube ich in der Zeit habe ich dann die ersten so amerikanischen Skifilme gesehen und dann habe ich gedacht, das will ich machen. Das habe ich mit 11 beschlossen, dann bin ich immer mehr Gelände gefahren und dann ist so eins zum anderen geführt. Mit 15 wollte ich dann an den ersten 2 Wettkämpfen teilnehmen und dann kamen da E-Mails zurück, der eine war glaube ich ab 16 und der eine sogar ab 18 und ich darf halt nicht starten und dann habe ich die halt bombardiert mit E-Mails, bis sie irgendwann gesagt haben, okay, wenn dein Vater mitkommt, dann darfst du an den Start gehen und ja, ich habe dann beide gewonnen als jüngster Teilnehmer, das waren meine ersten, einer war Big Mountain Contest, einer war so Backcountry Freestyle Contest und danach kamen dann die ersten Sponsoren und so ist dann ganz langsam losgegangen mit 15.
Und dann hättest dich eigentlich schon, glaube ich, qualifiziert sogar, oder? Für die Freeride World Tour da am Anfang, aber dürftest nicht mitfahren, oder? Wie war das?
Ja, ich bin dann nach Neuseeland mit 17. Das war die erste große Reise.
Musst du da der Papa auch mit?
Na, ich wollte eigentlich nach Südamerika, aber dann haben die Eltern rausgefunden, dass man 18 sein muss und eine Unterschrift vom Elternteil braucht. Also ich sage, ja, lass mir den nicht gehen. Und dann habe ich rausgefunden, in Neuseeland muss man nur 16 sein. Und dann haben sie gesagt, ja, dann gehst du halt nach Neuseeland, weil sie nicht geglaubt haben, dass ich mir das finanzieren kann oder organisieren kann. Aber ich habe es dann irgendwie hingekriegt, habe mich dort als 18-Jähriger ausgegeben bei den Qualifiern und habe da auch wieder einige, ich glaube, eingewonnen und 2x2. Oder so. Und dann war ich nach dem Sommer, also was eigentlich der Winterstart war, fürs Ranking war ich, glaube ich, am 2. Platz oder so. Und dann sind sie aber irgendwann draufgekommen, dass ich zu jung war und dann bin ich zurück in die Junior World Tour damals. Ja. Genau, die habe ich gewonnen in Fieberbrunn mit 17 und dann danach war ich dann endlich 18 und dann ist losgegangen mit den Qualifiern, ja.
Und dann hast du dich ziemlich schnell qualifiziert oder gleich im ersten Jahr mehr oder weniger qualifiziert dann oder wo es durftest zur Freeride World Tour?
Na, das hat tatsächlich dann schon länger gedauert. Und ich habe so eine Liebe fürs Filmen entwickelt. Also ich habe dann immer so ca. 50% Wettkämpfe, 50% gefilmt. Jetzt bin ich nicht bei allen Wettkämpfen an den Start gegangen. Oft ist es nicht gut gelaufen. Man muss schon ziemlich viel, ich war schon talentiert, aber man hat die Erfahrung habe ich halt noch vermisst. Und dann habe ich oft viel zu wilde Lines ausgesucht oder viel zu hohen Felsen, den ich halt dann nicht stehen habe können. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, es hat schon 3 Saisonen oder so gebraucht, bis ich mich dann ganz knapp auch für die World Tour qualifiziert habe. Das war ja auch da, war der letzte Wettkampf vom Jahr in Obergurgl und ich glaube, ich war Vierter oder Fünfter und ich habe gewusst, ich muss den gewinnen, um in die Tour zu kommen. Der zweite Platz hätte schon garantiert nicht gereicht. Es war echt brutal viel Stress und irgendwie habe ich es dann hingekriegt und bin dann in die Welt gekommen. Aber es war insgesamt schon ein langer Weg. Ja.
Und das von Obergurgl, ist das dieses Video, das so total mit der Mega-Line, wo du, glaube ich, auch eine Auszeichnung bekommen hast dann dafür, oder?
Ja, das ist ziemlich durch die Decke gegangen. Ja, das, aber ja, war schon ein krass. Also ich habe mir lange überlegt, ob ich das machen will. Am Start noch, also ich habe zwei Optionen gehabt. Ich will das jetzt probieren. Ja, dann hat es tatsächlich geklappt. Schon knapp. Viel Risiko, dass da die Bindung und alles was zugeblieben ist, aber ja, es war ein wilder Ritt.
Ja, also muss man sich fast mal anschauen auf YouTube, das kursiert im Netz irgendwie das Video, das ist wirklich beeindruckend. Ja.
Und dann ging ja der in Anführungszeichen Traum Freeride World Tour in Erfüllung, aber dann war es gar nicht so traumhaft.
Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt bin ich 7 Saisonen Wettkämpfe gefahren. Und ich bin schon gewissermaßen ein Wettkampftyp, aber jetzt auch nicht wirklich. Also mir hat das schon immer gestresst, die Aufregung. Und beim Filmen war es halt, wenn eine Line nicht funktioniert, dann probiert man die nächste oder kann am nächsten Tag nochmal. Und es war, mein Ziel war es eigentlich, mit den besten Fahrern der Welt die größten Hänge der Welt zu befahren und da gejudged zu werden und mir da einen Namen zu machen. Und deswegen bin ich so lange in den Qualifiern gegangen, weil ich dorthin wollte. Und dann war ich auf einmal da. Und man muss dazu sagen, es war eine richtig schlechte Wintersaison, also es war echt schwierig für die Veranstalter, aber da ist gerade das alles losgegangen. Ich glaube, da war das erste Mal ein Livestream und halt größere Budgets und so weiter. Dann haben die natürlich versucht, jeden Stop irgendwie durchzudrücken. Chamonix war eh noch ganz gut, da war halt ein Mini-Hang, ich glaube, es waren 250 Höhenmeter oder so, in die hat halt gehofft, dass man mindestens 600 oder so fahren. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, da haben die Judges dann gemeint, die hat auf jeden Fall Chancen aufs Podium gehabt, hat aber nicht geklappt, das hat mich richtig motiviert, habe mir gedacht, ja, ich bin jetzt da der Rookie, ich gebe dann mehr Gas und dann ging es irgendwie leimer abwärts im Fieberbrunnen, wollten sie uns zuerst über so einen komplett, also so steinbesetzten Hang, also Sharky nennt man das
in unserer Sprache.
es hat echt richtig gefährlich ausgeschaut und dann habe ich schon irgendwie meine Hand gehoben und gesagt, ja, ich bin mir nicht sicher und für mich schaut das nicht so gut aus, da morgen oder übermorgen Contest zu machen. So mehr oder weniger gesagt, ja, wenn ihr das nicht will, dann kann ich ja beim Frauenstart starten, so in der Richtung. Dann habe ich gedacht, ja, okay. Und dann nächsten Tag Riders Meeting, ja, es ist jetzt tatsächlich zu steinig auf dem Face, wir starten alle am Frauenstart. Jetzt habe ich mir gestern gesagt, wenn ich will, kann ich dort starten. Dann war ich irgendwie hinten mit der Startnummer, ich glaube 20 oder so, an dem Contest-Tag noch keine Line gehabt, bin so unten gestanden, habe geschaut und dann ist, glaube ich, bei den ersten drei Fahrern ist der Helikopter gekommen und haben sie den Contest abgesagt. Dann sind wir nach Kappel, zweiter Fahrer, Lawinenabgang, halb verschüttet mit Airbag. War das wieder abgesagt, da war es nicht so viel Druck, da irgendwie was durchzusetzen, sicher, sie können eigentlich nichts dafür, sie können auch keine Powder-Schneekanone einschalten, aber es ist mir einfach viel gegen Strich gegangen und alles sehr organisiert, Hotel da, GoPro-Workshop, dann Riders-Meeting und immer, es waren extrem coole Leute, das muss ich schon sagen, aber am Ende geht es halt dann doch ums Skifahren und um deine Line und dann sind wir nach Andorra und dann sind wir irgendwie, haben sie schon ich glaube, das Qualifikationsphase für einen Junior-Contest überlegt, weil halt sonst der Schnee nicht gepasst hat, wieder nur so 200-300 Höhenmeter. Und dann irgendwie habe ich dann auf mein Bauchgefühl gehört, habe mich in den Bus gesetzt und bin von Andorra heim nach Barcelona, bin heimgeflogen und habe einfach die World Tour sein lassen, weil ich es einfach nicht mehr war, mir hat das nicht mehr getaugt. Es war vielleicht ein bisschen eine Illusion, da danach so geile Hänge zu fahren. Und ich glaube auch so, dass ein bisschen so das Beweisen oder so das Ego angefangen hat, ein bisschen wegzufallen, dass mir das gar nicht mehr so wichtig war, irgendwie da jetzt da zu zeigen, dass ich der beste Skifahrer der Welt bin oder einer der besten. Und dann habe ich gedacht, mit Obergurgl habe ich das sicher schon gezeigt, dass ich irgendwo vorne dabei bin und jetzt, glaube ich, mache ich lieber die Sachen, die ich lieber mache. Weil bis dahin war es immer so 50-50 Filmen, Wettkämpfe, dann war wieder ein Wettkampf in einer Filmperiode, wo ich dann entweder nicht filmen habe können oder an die besten Tage zum Contest bin und das war dann irgendwie ganz guter Abschluss. Also für mich hat es sich voll gut angefühlt, viele Leute haben es überhaupt nicht verstehen können, Ich glaube, in der Saison hat man auf Fahrer wetten können. Und dann hat zur Gruppe Freunde gesagt, ah, Fabi, ich habe das ganze Geld auf die gewettet. Und du steigst jetzt aus. Also es war schon ein Schock für viele. Viele haben es ja nicht verstanden. Ja. Aber für mich war es definitiv die richtige Entscheidung. Ja.
Aber dann war es ja eigentlich fast die Entscheidung gegen das Format, oder? Weil eigentlich ist ja, das hört man aber, finde ich, heutzutage relativ oft, dass es ja mit diesem Format immer die Problematik ist, dass du halt TV-Zeiten hast, Livestream-Zeiten, wo du sagst, hey, du musst um 11.23 Uhr starten. Ob's Wind ist, Hund und Katzen regnet, egal, du musst um 11.23 Uhr starten. Und das ist ja wahnsinnig oft der Kritikpunkt.
Voll, es ist immer mehr Geld im Spiel, was natürlich für die Szene gut ist, weil es sind mehr Sponsoren reinkommen, die Leute leben jetzt besser davon. Das ist schon das, glaube ich, was man immer wollte mit dem Freeriden, aber es hat halt auch seine Konsequenzen irgendwie. Ja. Und ich glaube, allein so einen Livestream aufzusetzen für den Tag, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ob es nicht sogar 30.000 Euro oder so waren, und dann sagen sie es natürlich nicht gern ab, dann ist nächsten Tag wieder versucht, dann gehen da wieder 10.000 Euro und dann wollen sie es natürlich irgendwie durchdrucken. Das war halt damals. Ich weiß nicht, wie es heutzutage läuft, ob es besser ist. Damals ist das halt gerade so explodiert. Ich glaube, es war die erste Saison mit richtigen Livestream. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder hat es vielleicht ein Jahr schon gegeben, wo ich dazukommen bin.
Ja, schade eigentlich, gell, weil es ja wahrscheinlich wirklich einfach dieses Konzept, das es braucht, um es irgendwie medienwirksam zu verbreiten, das beißt so ein bisschen halt diesem klassischen Outdoor-Sport-Charakter in den Schwanz sozusagen. Man muss halt einfach ab und zu warten können, bis es die perfekten Verhältnisse hat beim Freeriden. Und ich war mal in Verbier dabei und habe zugeschaut bei dem Abschluss-Contest da von der Freeride World Tour. Das fand ich schon mega spektakulär zum Zuschauen. Also es ist eigentlich schon ein tolles Format, aber eben halt auch schwierig, irgendwie so in diese Konserve zu packen.
Voll. Ich weiß es ja, beim Filmen, da warten wir oft halt tagelang oder wochenlang, bis irgendwie der Schnee passt. Also da ist eher eigentlich ein Wunder, dass sie die Wettkämpfe irgendwie durchdrehen, weil die machen halt, glaube ich, im Sommer oder im Herbst davor, oder überhaupt schon in der letzten Wintersaison, werden, glaube ich, die Termine fixiert, und dann weiß man nicht, schneit es mehr in die Westalpen oder mehr dort. Oder es ist ja überhaupt immer ein Gamble, das Freeriden. Aber ich finde es gut, dass es Wettkämpfe gibt. Es taugt ja vielen Leuten anzuschauen. Viele fahren da lieben gern mit. Manche sind, glaube ich, seit 10, 12 Jahren dabei. Also ich wollte es ja gar nicht schlecht reden. Es war einfach dann irgendwann nimmer meins. Und bin froh, dass ich dann da raus bin und meinen Weg dann gemacht habe.
Das heißt, Wettkämpfe abgehakt und dein Weg war dann Skifahren mit Freunden. Oder wie wurden die Snowmats geboren?
Die wurden eigentlich im Sommer drauf, also ich glaube in dem Winter, wo ich die Freeride World Tour lassen habe, haben wir schon angefangen, nach so einem LKW zu schauen, weil ich bin 2013 eben mit einem alten Wohnmobil bis nach Kirgisistan gefahren mit Freunden im Sommer. Da waren wir 4 Tage unterwegs, sind auf die ganzen höchsten Berge, von Ararat in der Türkei und Damawand und 2.7000 in Kirgisistan. Das war eigentlich das Ziel, auf 7000er zu gehen, schauen, wie man mit der Höhe und so weiter funktionieren. Und dann haben wir Flugtickets geschaut und irgendwie habe ich gedacht, ich würde gern mit Öffis dahin, weiß nicht, da habe ich so ein paar Ideen gehabt. Und meine Eltern haben bei der Bahn gearbeitet und sagt die Mama so, na, keine Chance, erstens, der Buch steht das nicht, zweitens ist es, glaube ich, 5-mal so teuer wie fliegen. Und irgendwann habe ich dann geschaut, ob es eine Route gibt mit dem Auto, und dann hat es mir das ausgepuckt und dann habe ich gesagt, Jungs, wir könnten eigentlich mit dem Auto dahin fahren. Und das war, glaube ich, einer meiner coolsten Trips, immer nur da 4 Monate im Weg zu sein. Das Wohnmobil haben wir aber ziemlich geschunden und ist gerade so, ich glaube, wir sind bei mir in die Einfahrt vors Haus von meinen Eltern, und dann ist die Lichtmaschine kaputt worden, die Elektronik, also ist wirklich, der Motor ist ausgegangen, wir sind da hingerollt, es war echt skurril. Und da habe ich gewusst, ich würde das eigentlich gerne im Winter machen, mit Freunden in einem LKW oder in irgendeinem Camp unterwegs zu sein, aber es geht nicht mit so einem Wohnmobil. Und da ist dann die Idee gekommen mit so einem LKW. Und das ging eigentlich direkt nach der Freeride World Tour los, ja. Habe irgendwie so Eingebung gehabt, dass das jetzt die Zeit ist, so ein Ding zu suchen, auszubauen und so. Und das Ganze hat dann einen Namen gebraucht irgendwie und so sind dann oder ist Nomads entstanden.
Und der erste Trip damit war dann wohin?
Da sind wir hauptsächlich in Iran, aber also ich glaube, wir waren einen Monat in der Türkei, einen Monat im Iran und dann am Ende 2 Monate in Georgien. Das war eigentlich so der Test-Trip.
Und da hast du letztendlich auch so das langsame Reisen für dich entdeckt, oder?
Also voll, ja. Also es taugt mir schon, da irgendwie am Weg zu sein, stehen zu bleiben, wo man will und an Plätze, wenn man jetzt, man kann schon in Iran fliegen, sich irgendwie ein Taxi mieten oder einen Fahrer mieten und dann irgendwie in das Tal. Aber es war halt so mit dem LKW, den stellst du halt ab. Es sind 400 Liter Wassertank drin, wenn man Holzofen, man kann alle möglichen Sachen lagern und ewig auskommen und so halt das ultimative Ding in der Früh aufwachen, Wetterberichte checken, irgendein neues Tal anschauen, wo noch nie jemand Skifahren war und es war schon richtig cool, ja. Und das halt mit meinem Beruf zu verbinden, weil irgendwann, glaube ich, habe ich mich nicht mehr so als reinen Skifahrer gesehen, und habe immer meine Wintersaisonen waren halt immer dieses klassische Filmen, auch für so ein Alaska mit dem Helikopter, wie man das kennt, und im Sommer habe ich dann meine anderen Sachen gemacht, was mir gerade interessiert haben, und da hat es dann angefangen, dass ich das mehr und mehr miteinander verbunden habe. Also ich habe eigentlich meinen Beruf ausgeführt, wir haben einen Film gedreht, eine Doku, aber sind trotzdem mit einem richtig coolen LKW am Weg gewesen, mit Freunden. Es war mir immer wichtig, ich habe nicht die größten Namen eingeladen, sondern wirklich Leute, die kennen oder die Freunde von mir kennen, die irgendwie gute Charaktere sind. Alles gute Skifahrer natürlich auch, aber ich habe jetzt nicht geschaut, dass da Creme de la Creme immer an Bord ist.
Ja, das ist lustig, weil es wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen, dass man eigentlich meint, man umgibt sich ja dann mit den größten Namen der Szene. Wie du schon sagst, ich will keinem zu nahe treten, dass da keiner Skifahren kann, um Gottes Willen. Natürlich können sie das. Aber das waren eigentlich wirklich in Anführungszeichen namenlose Freunde, mit denen du unterwegs warst.
Mhm, schon groß. Also es waren schon immer wieder mal, der Leo Slammert war mal dabei, mit dem bin ich damals die Junior Contests gefahren, ein paar Qualifier. Schon immer wieder Namen dabei, aber das waren auch Leute, die ich gut kenne, und sonst waren auch sozusagen namenlos in der Szene mit dabei, aber das habe ich immer für richtig gehalten. Sicher, die Filme werden vielleicht nochmal ein bisschen größer worden, vielleicht wäre ein bisschen mehr Budget von den anderen Fahrern reinkommen und der Name ein bisschen größer, aber am Ende, wer weiß, der Inhalt wäre sicher anders gewesen. Und
hat aber nichts dazu, damit zu tun, dass du jetzt vielleicht mit dieser Skiprominenz gar nicht so dich selber da dazu zählst oder die anderen so siehst, wo du sagst, ah, mit denen muss ich eher nicht so rumhängen.
Bei mir war es irgendwann einfach nicht mehr so wichtig, glaube ich, da Stellung und Namen zu haben. Sicher, ich bin immer noch gern riesen Lines gefahren, ich habe gern neue Gebiete erkundet, und mir hat das schon gedauert, mir einen Namen für mich zu machen, aber ich habe nicht unbedingt mit den anderen Namen so geben sein müssen. Aber natürlich war mal viel. Ich war dann auch mit Lex of Steel Filmen oder dann auch mit Teton Gravity. Da waren die großen Namen dabei. Das sind auch mega nette Leute und es war alles voll okay. Aber so meine Trips habe ich gedacht, warum nicht mit engeren Freunden, ne?
Wie kam dein Teton Gravity Part zustande? Erst Lex of Steel und darauf dann wurden die Amis auf dich aufmerksam?
So in der Richtung, ja. Also Lex of Steel ist ja sozusagen das TGI in Europa. Also die haben dann das erste Mal angefangen, da größere Projekte zu machen. Und weiß ich nicht, irgendwann hat mein Scott-Teammanager hat geschrieben, ja, er hat jetzt mit TGI geredet, sie überlegen sich da zu investieren und könnt ihr beim Trip mitfahren. Und habe gedacht, ja, ich bin gespannt, was sie mich so einladen. Und dann haben sie gesagt, ja, sie gehen nach Albanien. Und ich habe keine noch von denen gesehen, aber sie haben halt gewusst, ich wohne in Österreich, bin nah dran. Dann haben wir die runtergeschickt, mit einem Flieger Erkundungsflüge zu machen und Bilder zu machen, zu schauen halt, weil ich glaube, bei ihnen war ich einiges am Spiel gestanden. Das war ihr größter Trip in der Saison, der eigentlich immer in Alaska stattfindet. Und dann wollte aber der Steve, einer der Gründer von TGI, wollte es unbedingt in Albanien machen, weil sie immer wieder im Balkan waren und viel über die Berge gehört haben. Und der Freund von mir, der das ein bisschen eingeredet hat. Und da haben sie eben gesagt, ja, sie haben schon von mir gehört, dass ich halt so wilde Projekte immer mache, und der Name ist schon immer wieder mal aufgeleuchtet, aber es hat sich irgendwie mit den Synergien der Firmen irgendwie nie ganz ergeben, aber jetzt durch das, dass Scott dabei ist, hätten sie mich da gerne dabei, und es war natürlich schon eine Ehre irgendwie dann für TGI da Erkundungsflüge zu machen, und dann habe ich ihnen das halt alles ausgecheckt, voll viel Freunde kennengelernt auf dem Weg dort in Albanien und Mazedonien, und dann hat ihnen das getaugt, und dann haben wir uns da, glaube ich, im März getroffen.
Aber es ist ja eh doch Zufall deine favorisierte Reiseroute gewesen, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also ich wäre, glaube ich, schon nach Alaska kommen, aber wo ich dann gehört habe, Albanien, wäre mega.
Hauptsache A.
Ja, ja, generell so die östlichen Länder, die haben es dir ziemlich angetan, oder?
Voll. Hat sich auch mit der Entwicklung zu tun, dass ich irgendwann, ja, ich war schon viel in Norwegen und Chile und Alaska und Kanada, ich habe das schon alles gemacht, und der Schnee war mega, die Lines waren mega, aber irgendwie haben mir die Länder nie so fasziniert. Und dann, seit ich mal mit dem Wohnmobil eben bis nach Kirgisistan gefahren bin, dann habe ich voll für das gebrannt. Irgendwie war das so speziell der Osten, und kein Mensch ist in den Osten gegangen und das macht es halt nochmal spannender, wenn man irgendwie, also ich muss nicht da der erste Skifahrer sein, da schmeichelt einem natürlich, aber irgendwie trotzdem dieses, es gibt, wenn du nach Chamonix gehst, es gibt überall Routenbeschreibungen, wo du deine Haken setzen musst, wo du aufsteigen, absteigen und so weiter. Und da war halt nichts, da hat es ja keinen richtigen Schneebericht gegeben und es war halt irgendwie so richtiges Abenteuer. Und am Ende haben wir echt im Osten mindestens gleich geile Lines, wenn nicht teilweise haben wir es besser erwuschen wie die Filmcrews, die immer nach Alaska sind. Ja.
Und dann ist ziemlich schnell auch so das Kulturelle für dich wichtig geworden, oder? Also zumindest bekommt man den Eindruck, wenn man die Filme anschaut von dir.
Ich bin immer schon viel gereist, mit den Eltern schon als kleines Kind, viel in Europa unterwegs, mir hat das immer schon getaugt. Aber dann eben, seit ich dann mal im Osten war, da laden die Leute halt ein und versuchen irgendwie auszutauschen und zeigen Bilder von ihrer Familie und dann kommt der Onkel und so weiter und dann darf man nicht mehr gehen, weil es schon viel zu spät ist und muss dort schlafen und nächsten Tag irgendeinen Ausflug und es hat mich dann schon fasziniert, wie die leben, die haben halt ganz anders gelebt, vor allem im Iran, aber es fängt in der Türkei oder im Balkan schon an und das hat mich persönlich immer sehr fasziniert und dann irgendwann habe ich mir gedacht, warum bringt man das nicht ein bisschen mehr in die Filme rein, dass nicht immer diese Ski Pornos sind, wie man es so nennt.
Ja. Ja, und dieses ein bisschen mehr hast du ja dann so minimal, sage ich mal, auf die Spitze getrieben mit dem Film A Foreign Native, wo du beschlossen hast, okay, ich mache das jetzt nicht als Tourist, als Skitourist, als der Big Line Sucher, sondern ich gehe in den Iran, ich versuche mich dort irgendwie als temporär, geplant waren glaube ich 9 Monate, 12 Monate, sowas, als Einheimischer zu verhalten, um kurz Wahl-Iraner zu werden. Apropos, den Film A Foreign Native solltet ihr euch alle unbedingt anschauen, falls ihr jetzt nicht ganz nachvollziehen könnt, von was Fabi jetzt gleich erzählen wird. Aber wie war das? Plötzlich von Innsbruck nach Teheran.
Ich meine, ich war ja davor schon ein paar Mal im Iran und war schon mal in Teheran, einmal ein paar Wochen. Haben jetzt irgendwie immer so aufgeregt, dass sie die Sprache nicht können. Hab einen in Russland da oder in russischsprachigen Ländern war ja viel Skifahren und habe schon mal das russische Alphabet gelernt und angefangen die Sprache zu lernen. Dann habe ich es wieder lassen, bin wieder faul worden. Und irgendwie, aber das hat immer so in mir geschlummert und ich wollte es einfach einmal machen, in einem Land sein, länger bleiben. Und weil als Skifahrer meistens bist du 2 Wochen auf dem Filmtrip, dann 3 Wochen dort und ich wollte es eben mal umdrehen und haben wir gedacht, okay, wenn sogar die Sponsoren nicht mitspielen sollten, dann mache ich das irgendwie für mich. Aber dann haben wir es doch so als Filmprojekt aufgezogen und es war eine Wahnsinnserfahrung. Also ich habe halt voll hinter Farsi geklemmt, habe da Privatlehrerin auch gehabt und es war schon neben Skifahren mindestens gleich viel Fokus. Und habe halt versucht, da so gut wie möglich Einheimischer zu werden. Ich glaube, es hat so ein halbes Jahr gedauert, bis ich so Richtung fließend unterwegs war. Nach, glaube 3 Monaten konnte ich mir halt so grob austauschen, wo wir hinwollen und was wir gestern gemacht haben und so ein bisschen irgendwann am Dorf. Aber es hat schon relativ gut funktioniert und bin echt froh, dass ich das gemacht habe. Es war nicht einfach, da die Sponsoren dann auch zu überreden und mit meiner Managerin und so war iranisch halt. Irgendwie hat dann, glaube ich, National Geographic Interesse gehabt und haben es gehört, dass im Iranisch mit Sanktionen, also dann geht das nicht. Dann hat die Karin, mein Manager, gesagt, Fabi, du kannst da mal ein bisschen einfachere Länder aussuchen. Aber mir war es speziell der Iran, wo ich mal hinter den Vorhang blicken wollte, weil halt, wenn du aus der Stadt rauskommst, es spricht niemand Englisch. Ich wollte das einfach mal verstehen, was da so los ist hinter den Kulissen. Ja.
Du hast jetzt, glaube ich, einen guten Punkt gesagt. Für sich selber kann man ja entscheiden, was man ungefähr möchte. Aber man hat ja auch ein Umfeld, Managerin, Eltern, Freunde. Und dann kommst du, so Freunde, ich bin jetzt mal raus, ich lebe ab jetzt im Iran. Da hat man doch wahrscheinlich viele schon ein Bild im Kopf, politisch schwierig, gefährlich, oh, bist du da versorgt, oh, du kannst doch nicht sprechen. Oder sind dein ganzes Umfeld so, ich sage jetzt mal, open-minded oder nicht so beschränkt, wie man sagt, vielleicht das wäre unser erster Gedanke.
Sie sind schon open-minded, auf jeden Fall. Vor allem, ich habe mich die Jahre schon in viel so Ländern bewegt. Aber dass ich jetzt wirklich da länger bleiben wollte, war schon ein bisschen komisch. Und ich war tatsächlich, so viel ich am Weg bin, ich war immer Weihnachten zu Hause. Und das ist halt dann das erste Jahr, wo Weihnachten, wo ich halt nicht geplant hätte, daheim zu sein. Und die Mama schon meinte, aber wir würden dir schon den Flug zahlen, wenn du heimkommst. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will jetzt mal nicht heimkommen. Ich will jetzt einfach mal ein Jahr oder so gut wie möglich, so lange wie möglich in einem Land bleiben und das mal voll auskosten. Ja, das war vielleicht das Neue, dass ich nicht nur, weil man glaubt immer, ich bin so lange am Weg, aber bis dorthin mit dem Truck, ich glaube, es längst schon war im 4 Monate, 2x4 Monate, aber so richtig mal drin leben und längere Zeit verbringen, das habe ich dann irgendwie auch nie gemacht. Und Iran war dann halt das erste Mal.
Und letztendlich?
Ja, und natürlich politisch schwierig und Krankenhausversorgung war halt dann nochmal ein bisschen mehr ein Thema, ja, das schon.
Aber letztendlich hast du wahrscheinlich gerade eine Zeit erwischt, oder? Also die perfekte Zeit. Also davor war es wahrscheinlich schwierig, oder? Und jetzt ist es vielleicht sogar gar nicht mehr möglich, oder? Den Iran so zu bereisen, wie du es, oder dort zu leben, wie du es damals gemacht hast.
Ja, war schon eigentlich eine gute Zeit. Ich meine, das Corona hat halt niemand vorhersehen können. Also ich war genau in der Corona-Zeit dort. Ich weiß nicht, der Reza, einer meiner engsten Freunde in Iran, der hat mir auf Instagram so eine Meldung gezeigt, dass jetzt in China irgendein Virus ausgebrochen ist. Und dann, er war recht seriös und dann habe ich gelacht. Und gesagt, ja, das, erstens ist das sicher Humbug und zweitens, es ist China, wir sind im Iran, da gibt es keinen Tourismus, so gut wie.
Haben wir damals alle gedacht.
Ja, ja. Und dann waren wir, glaube ich, das erste Land mit hohen Zahlen und dann haben sie probiert, einen Lockdown zu machen, aber hat einfach nicht funktioniert. Da war, also einer vom Fernsehen hat einen Mann auf der Straße interviewt, warum er jetzt beim Lockdown draußen ist. Ja, er hat 4 Kinder und die brauchen ein Brot am Tisch und ob der Reporter eben halt da zahlen kann, so dass er nachher kann, ja, siehst du, so in Richtung ist halt weitergegangen. Er muss arbeiten. Und das, so hat sich das, glaube ich, ein bisschen wiedergespiegelt aufs ganze Land. Der Lockdown hat eigentlich nie wirklich funktioniert und wir waren dann relativ frei eigentlich am Weg. Und ich glaube, damals dann im März, April, war man, glaube ich, wirklich die einzige Filmcrew weltweit, die nur am Filmen war. Überall Amerika, alles. Vielleicht war jemand nur in, ja, kann schon sein, dass ich glaube, 1 oder 2 waren auch in irgendwelchen so komischen Ländern, unter Anführungszeichen. Aber es war irgendwie ganz witzig, dass man uns da frei haben bewegen darf. Und der Winter war voll gut. Eine der besten Saisonen im Iran. Also es hat dann schon ganz gut gepasst am Ende.
Du hast aber auch erzählt, oder, dass das gar nicht so ohne, ja, Zwischenfälle abgelaufen ist. Irgendwie hat man erzählt von einem Kamerateam oder von einem Kameramann, der dann letztendlich auch so vor der Frage stand, hey, soll er jetzt da bleiben oder heimfahren? Ist es jetzt vielleicht die letzte Chance, noch aus dem Land zu kommen? So.
Ich glaube, eigentlich sind alle von der Crew geflüchtet, viele haben halt Shootings daheim gehabt und haben halt gedacht, na, sie müssen jetzt zurück. An dem Tag, glaube ich, wo sie gelandet sind, war halt Europa komplett dicht und dann war halt keine Shootings und gar nichts mehr. Haben dann eh viel geschrieben, na, wären wir noch geblieben. Aber einer, der Moritz, ist mit mir ziemlich lang geblieben, ja, und das hat dann sicher einen Film ausgemacht, weil wir dann nochmal ein bisschen, da war dann wirklich, also wir waren schon mal grob unter Lockdown in Teheran, so einen Monat, wo wir mal nicht so viel gemacht haben. Aber da haben wir dann viele andere Sachen gedreht und es war ganz cool, da zu zweit am Weg zu sein. Ja. Einfache Entscheidungen war es nicht. Na, es ist schon viel passiert. Die haben ja dieses ukrainische Flugzeug aus Versehen abgeschossen. Das war, glaube ich, im November, wo ich angekommen bin. Da waren Studentenproteste und es war echt schon voll viel los, wo ich dort war. Leider als Ausländer kommt dir das halt nicht so nahe. Du dürftest ja niemals zu so einem Protest gehen. Da wirst du sofort eingesperrt als Ausländer. Man muss sich da ein bisschen abgrenzen. Und natürlich könnt ihr jederzeit wieder zurück. Und für mich war es schon ein bisschen einfacher, da in der Zeit im Iran zu leben. Aber nichtsdestotrotz war es schon eine sehr spannende Zeit. Ja.
Aber dieses im Iran leben, wie fühlt sich das an? Ist es so ein bisschen so, man fühlt sich wie das Alien oder finden es eigentlich alle total toll, was man da dann macht? Oder?
Man ist auf jeden Fall ein Alien, aber sie finden es extrem toll, was man macht. Also überhaupt, viele Iraner haben noch nie ihr Land verlassen. Die Jungs zum Beispiel, die müssen zuerst in, glaube ich, 2 Jahre Militärdienst machen, bis sie überhaupt einen Pass kriegen. Das machen sie dann erst oft mit 20 oder manche gar nicht. Und für viele Leute ist so ein Ausländer halt irgendwie eine Chance, so eine Tür, um, dann, die fragen ja ganz viel, wie es daheim ist. Und ich soll Bilder von Österreich zeigen. Jetzt heutzutage im Internet geht schon ein bisschen besser, aber es war schon noch viel, die einfach sich austauschen wollten und Interesse haben, wie dann bei uns das Leben so ist. Und wenn man dann noch ein bisschen Farsi spricht, weil ich aber dann, ich weiß noch, einmal am Bazaar, ich habe direkt in Tajrish Bazaar im Norden von Teheran meine Wohnung gehabt und da bin ich auf dem Bazaar und habe halt angefangen, ein bisschen Farsi zu reden. Da hat sich eine Traube Leute um mich und da haben sie halt auf Farsi so, hey, schau mal, der spricht Persisch. Nein, das glaube ich nicht. Woher kommt der wohl? Er ist ein Russe, aber halt auf Persisch. Oder irgendwo im Bus gesessen und die Leute würden ja nie davon ausgehen, dass man die Sprache kann, aber dann konnte ich immer so Gespräche mithören. Das war schon extrem witzig. Ja. Und das ist eigentlich, ich habe schon eine Lehrerin gehabt, aber man hat es am besten auf der Straße gelernt, weil sie wirklich, wenn jemand weiß, ah, du, der lernt gerade meine Sprache Persisch, dann, ah, du, und das Wort, und wenn du das so sagst, und ich denke oft an die Iranis, da sind viele Flüchtlinge da, die in Innsbruck leben, ganz enge Freunde von mir, da war es halt umgekehrt, wenn die halt irgendwie da probiert haben, Deutsch zu reden, dann schauen die Leute komisch an, also es sind schon Riesenunterschiede. Von dem her ist es eigentlich fein, als Ausländer im Iran zu sein. Man kriegt sehr viel Aufmerksamkeit, aber eigentlich nur positiv, ja. Oder vor großteils positiv, ja.
Aber du hast es ja auch, glaube ich, ja, nicht ganz alltäglich angegangen, oder? Weil eigentlich denkt man, okay, du kommst mit dem Red Bull Helm auf den Kopf an und willst einfach nur geil Skifahren und bist jetzt gefühlt der König der Welt. Aber du hast es ja eher wirklich versucht anzugehen wie ein Einheimischer. Eigentlich bist du mehr so der Kulturbeauftragte, der Vermittler zwischen den Welten, um zu sagen, wie du schon sagst, du hast Farsi angefangen zu lernen, du hast ein iranisches Musikinstrument angefangen zu lernen und das auch alles also aus meiner Warte, wahnsinnig schnell und auch wahnsinnig intensiv. Mhm. Ist das halt auch so ein Punkt, wo man dann sagt, ja, da nimmt man dich dann auch, bei aller Liebe, für voll?
Ja, die Einheimischen meinst du jetzt, oder? Ja, doch, das hat die natürlich. Die nehmen die, glaube ich, immer für voll, weil sie einfach sehr viel Interesse haben an Ausländern, wirklich. Aber wenn sie halt sehen, dass man sich mit ihrem Land befasst und so ein paar Sprichwörter kennt und ein paar so Insider kennt und die Sprache kann und dann nur das Musikinstrument, ja, dann natürlich, die haben sich halt sehr geehrt gefühlt, dass jetzt jemand wie ich da in ihrem Scheißland, denken sie nämlich immer, da Zeit verbringen will. Aber mein Fokus war schon sportlich, also ich wollte schon wirklich zeigen, dass man im Iran richtig geil Skifahren kann. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, weil wir mal zu kurz dort waren. Es war schon extrem schwierig mit dem Wetter und das zu timen, weil es ja dann immer gleich mal wieder warm wird. Aber wir haben schon ein paar coole Lines gefunden. Das war mir schon auch wichtig, aber ich wollte nicht wieder wohin gehen und denken, ja, jetzt macht man mehr, weil oft bringt man so ein paar Locals rein und macht halt so eine Fake-Story. Aber ich wollte diesmal halt wirklich erleben und das halt halbwegs auf Film aufzeichnen. Ja, das war so geteilte Motivation.
Das war auch recht einzigartig, oder? Diese ganze Herangehensweise von Filmen, Land einbinden und Skifahren, weil ich wüsste jetzt kein vergleichbares Video oder überhaupt Erlebnisprojekt.
Ja, schon eher einzigartig, ja, auf jeden Fall. Oder zumindest zu der Zeit, weil es war jetzt auch schon 2019 oder vor 5 Jahren fast. Mir sind einfach die Skifilme so ein bisschen auf den Zeiger gegangen, weil ich es halt auch schon so lange gemacht habe und auch schon dreimal in Alaska war. Man muss das natürlich, glaube ich, alles einmal erleben, dass man dann da hinkommt. Aber dann habe ich gedacht, ja, immer da, mir hat es immer noch getaugt. Ich habe es mir schon angeschaut und wenn Lex of Steel einen neuen Film gemacht hat, war ja wieder dabei. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt selber was ins Leben rufe, dann würde ich es gerne jetzt mal wirklich anders machen. Und der erste Trip, der Film hat geheißen Journey Towards Eastern Suns. Im LKW, da waren ja auch schon voll viel Locals dabei, aber das war dann schon eher einfach 80% Skifahren und dann wäre uns halt so über den Weg laufen ist, die haben wir ein bisschen aufgenommen und war schon ein kulturmäßiger Film, aber doch eher nur Skifilm und da wollte ich irgendwie sicherstellen, dass das nicht wieder passiert, dass ich nicht am Ende wieder nur dem Schnee und den Lines nachfahren, weil es halt schon verlockend war und dann zu faul bin, Farsi zu lernen und mich dann doch wieder nicht integriere und vielleicht doch in meinem LKW, weil ich hätte voll gerne im LKW gelebt das Jahr oder die 9 Monate, aber immer gedacht, dann bin ich wieder so abgegrenzt, deswegen habe ich mir dann eine Wohnung gemietet und habe da einen Nachbarn gehabt und halt so ein ganz normales oder fast normales tägliches Leben. Ja,
dein letzter Film, Kastanistan, der hat dich auch wieder Richtung Osten gebracht, oder? Nach Georgien. Mhm. Wie war es da mit den Einheimischen? Da warst du auch in ziemlich gutem Austausch mit denen oder auch mit Einheimischen am Weg, oder?
Ja, das waren Nick und sein Bruder Sura und der Gogita, die kenne ich auch schon. Seit 2016 sind wir das erste Mal mit dem LKW unterwegs waren. Haben wir in Mestia mal Stopp gemacht und da ist der Nick eben rausgekommen. Da hat er damals in einer Bar gearbeitet und hat so ein bisschen Snowboarden gegangen, aber nichts mit Splitboarden oder irgendwas. Und jetzt heute ist er Bergführer, nur noch auf Ski unterwegs und hat jetzt riesen Hänge und so weiter. Und es ist irgendwie ganz, ich habe viel gesehen über die Jahre und sind echt, also ist für mich wie die zweite Heimat da, Georgien, die Familie dort, die Palianis. Und mit denen und da haben wir eben gesagt, jetzt wollen wir mal in Georgien was Neues machen und sehen wohin, wo auch sie noch nie waren als Locals. Ja. Genau, so ist das mit Kastanistan dann zustande gekommen.
Ja, und ich finde da eben irgendwie beeindruckender Film und ein besonderer Film, weil, also ich war selber schon dreimal dort zum Führen auch, also zum Skitouren gehen und auch zum Freeriden ist es ja schon irgendwie bekannt. Aber also ich habe keinen Film gekannt vorher, ja, der halt wirklich so Freeride-mäßig, ja, wo man wirklich, ja, steile Lines und wirklich, ja, einfach spannende Sachen fährt, oder? Also da habe ich vorher noch nie was gesehen und das ist ja wirklich super beeindruckend, auch was da ausgegraben habt.
Da war es richtig gut, da war schon, vor allem ohne Hubschrauber, das war, ich war schon bei ein, zwei Mal mit dem Heli unterwegs in Georgien, da gibt es schon auch solche Lines, aber das war echt, es war schon ein richtig, richtig cooler Trip, vor allem wir sind angekommen, es war kompletter Nebel und es waren drei Täler und wir haben einfach auf die Satellitenkarten halt ein bisschen geschaut. Und dann war halt das über uns halt das nächste, der beste Anstieg und so weiter. Dann haben wir gesagt, ja, dann gehen wir da hin. Und wir haben gewusst, jetzt wird's kurz schön. Sind wir im Nebel noch rauf, das Camp aufgebaut und dann in der Früh aufgewacht und war schönes Wetter. Und dann waren Riesenlines. Aber niemand war bis jetzt in dem Tal. Wir hätten auch irgendwo stehen können, wo gar nichts geht. Dann hätten wir wieder raus müssen. Also war schon ein bisschen Glück dabei, aber dann waren wir echt im Paradies für, ich glaube, 4 oder 5 Tage haben wir Zeit gehabt. Jeden Tag ist ein bisschen wärmer geworden. Und ja, war ein richtig, richtig cooler Trip. Eben mit den Georgier, die halt davor so ganz anders kennengelernt habe, die überhaupt im freien Gelände überhaupt noch nichts am Hut gehabt haben. Die sind ein bisschen so außerhalb der Piste gefahren und jetzt sind es eigentlich unsere Bergführer, die uns dann sichern oder reinseilen in die Line. Das war schon ganz cool, ja.
Ja, und wahrscheinlich auch von der Logistik irgendwie krasse Herausforderung, oder? Weil ihr habt im Zelt gepennt da und eben kein Helikopter und also klar, es gibt mittlerweile Drohnen, aber es ist natürlich schon ein anderes Commitment auch für die Filmcrew und für die Fotocrew, oder? Wenn man da ja irgendwie irgendwo in der Pampa seine Sachen laden muss und so weiter.
Ja, ja, voll. Das haben wir mit Solar und so weiter gemacht. Ja, stimmt, das weiß ich gar nicht mehr, aber das hat halbwegs funktioniert scheinbar, ja. Aber waren echt lange Tage. Also ich bin, glaube ich, teilweise 2 oder sogar 3 Lines am Tag gefahren. Ich glaube, gut 500-600 Höhenmeter, 700 Höhenmeter gehabt haben. Also das haben wir schon, weil wir gewusst haben, es ist bald vorbei und dann war nicht wirklich mehr Schneefall angesagt und richtig warme Temperaturen. Und gesagt, jetzt haben wir 3 Tage Zeit, 4 Tage Zeit. So, jetzt haben wir gut geschwitzt.
Ja, es sind echt beeindruckende Bilder rausgekommen. Aber das Spannende ist irgendwie auch, oder, wo der Film rausgekommen ist, ja, da ist irgendwie schon eine ganze Menge passiert seitdem, oder?
Voll. Es war gerade, glaube ich, wir haben gerade unseren Track gestartet in Indien, wo ich noch eine E-Mail gekriegt habe, dass sie, ich glaube, so einen Rough Cut anschauen soll wegen Kastanistan. Und dann war aber da die Verbindung so schlecht, dass ich nicht mal die E-Mail rauskriege, weil die wollte schreiben, ja, ich bin jetzt off, ich kann mir das gar nicht anschauen, macht es jederweil mal weiter, weil ich vielleicht 2 Wochen kein Internet oder so habe. Und nicht mal die E-Mail ist noch rausgegangen und ich glaube 2 Tage später oder so bin ich dann schon abgestürzt. Ja, oder 3 Tage. Und dann war, glaube ich, Kastanistan immer lang auf Eis. Da hat mir niemand gefragt, weil sich jeder erwartet hat, jetzt will ich das nicht mehr zeigen und so weiter. Und genau.
Ja, ich war zu der Zeit mit der Karin, deiner Managerin, in Kontakt. Genau, es waren irgendwie, ja, aufwühlende Zeiten. Aber jetzt müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen von vorne anfangen, oder? Du hast gerade schon gesagt, du warst in Indien unterwegs. Was ist da genau passiert?
Also eigentlich war ich einen Monat in so einem Hatha-Yoga-Programm in Südindien, weil mich Yoga immer schon interessiert hat und ich das schon praktiziert habe. Da wollte man es mal noch näher anschauen. Und wollte dann eigentlich zwischen den 2 Monaten Yoga einen Monat tracken im Himalaya. Schon einfach so als Gaudi für mich, weil ich es einfach gerne mal gemacht hätte. Zusätzlich hätte ich da gerne ein Filmprojekt geplant, weil da richtig coole Lines sind. Und wir wollten sogar im Winter davor das schon kurzfristig auf die Beine stellen vor Kastanistan. hat aber dann nicht geklappt. Dann habe ich gedacht, jetzt schaue ich es zumindest mal im Sommer an. Und ja, da waren wir dann tracken. Wir waren mit der Freundin, mit der Mara unterwegs. Und dann, ja, ist voll blöd gelaufen. Ich habe meinen Paraglider mitgehabt. Und da war so ein Klostein, so ein Felswand in einer Höhle reingebaut. Und da dachte ich, wenn ich den jetzt eh schon mittrage, so ganz, ganz ein leichter, aber gemütlicher Schirm, so Single Skin, dann wäre schon geil, da mal dran vorbeizufliegen. Wir haben aber irgendwie nicht mehr mega viel Zeit gehabt. Dann bin ich nicht ganz rauf, sondern nur gerade so hoch, dass ich halt vorbeifliegt, weil halt eigentlich nichts sein soll. Das war Sonntag schön. Ich habe gesagt, in letzter Zeit im Paragliden bin ich zum Sonntag schön Wetterflieger geworden. Es war tatsächlich Sonntag, es war schönes Wetter. Es war kein Wind, vielleicht 3 km/h Aufwind, eigentlich alles perfekt. Und hat sich irgendwie, ich habe es eigentlich monatelang nicht gewusst, ich habe den Ärzten auf der GoPro schon das Video gezeigt, da in Indien, dass sie ungefähr wissen können, wie ich aufgeprallt bin, aber ich nicht verstanden, warum ich abgestürzt bin. Und dann erst, wo ich meinen Laptop angeschaut habe, habe ich gesehen, dass ich einfach eine Leine im Beschleunigungsring vom Go-Zeug verhängt hat und das hat meinen Schirm dann runtergedrückt, aber das ist alles so schnell gegangen. Ich habe sofort einen ersten Klapper gekriegt, ich hätte so total rausfliegen müssen, wo ich dann die Landung nicht gewusst habe, weil ich eigentlich da oben drüber wollte und bin gesunken und dann wollte ich das halt schnellstmöglich irgendwie aufmachen. Und dann ist schon mal nochmal geklappt und dann ist schon nicht nochmal aufgegangen und dann bin ich da gelegen. Aber es war kein Risiko, die Leinen waren super schön sortiert, es war einfach hat genau dort passieren müssen. Es war nur Fußmarsch, also keine Straßenverbindung. Wir sind einen Tag reingegangen. War so ziemlich Worst-Case-Szenario dann.
Also relativ kurz nach dem Start.
Gleich mal nach dem Start, ja. Mhm. Also ich bin gestartet, sofort geklappt, gesehen, dass da was ist. Dann habe ich es probiert zu entwirren, habe ein, zweimal gezogen und dann nicht gleich gecheckt, dass ganz unten eigentlich eine Leine da durchhängt. Das ist alles sehr schnell gegangen. Ja. Natürlich jetzt im Nachhinein, ich hätte wahrscheinlich Bruch landen können, hätte immer vielleicht nur ein Sprunggelenk gebrochen. Also, aber es ist halt immer so bei Unfällen, da kommt viel zusammen und es läuft halt blöd, sonst hätten wir keinen Unfall. Und dann eh nur Glück gehabt. Also ich glaube, ich war auf 30 Meter, es war zu wenig für einen Rettungsschirm, das habe ich dann gar nicht erst probiert, habe irgendwie geschaut, dass ich das noch handeln kann, dann ist der Schirm nochmal ganz kurz aufgegangen, ich glaube so 15 Meter über dem Boden, aber dann bin ich gleich wieder durchgeschwungen und dann aber auf relativ kleinen Steinen gelandet, 4 Meter neben so, oder ein paar Meter neben so großen Blöcken und am Ende dann glaube ich schon noch Glück gehabt, ich habe so eine Kupferflasche mitgehabt, die war komplett flach gedrückt, die war irgendwo beim Becken und ja, mit Leichtgurtzeug und kein Airbag und so, bin halt voll auf dem Rücken, ne? Und dann hat es gescheit wehgetan und habe gleich gemerkt, dass ich die Beine nicht mehr gescheit bewegen kann. Und dann ja, habe ich gewusst, jetzt ist mal zum Liegen bleiben und irgendwie schauen, dass wir an eine Rettung kommen. Ja.
Aber und dann liegt lang. Man da. Und dann?
Dann also liegt jetzt man da, dann kam einer vorbei mit so gebrochenem Englisch.
Also direkt oder nach 3 Stunden?
Na, schon also die Mara hat schon auch gesehen, die war auf der anderen Talseite ein bisschen rumgehen. Da habe ich dann schon gewusst, die kommt wahrscheinlich irgendwann in einer halben Stunde oder sowas. Aber der eine Mann, der war gleich schon mal da gewesen, hat gesagt, ja, stand up, sit there, it's nicer. Also, er hat gesagt, hey, komm, die Füße nicht weh, wie die Füße nicht weh, wegen, hey, es geht nicht, es geht nicht. Er hat halt so die Hand aufs Gesicht und so, puh, was machen wir? Ich gesagt, Helikopter, oh, no, Helikopter. Und irgendwie haben wir es dann aber geschafft. Da hat es auch keinen Empfang und nichts wirklich gegeben, aber neben dem Kloster, da war so eine Art Guesthouse, wo sie auch so eine Autobatterie gehabt haben mit ein paar Kabel weg und es sollte halt irgendwie das Internet sein. Das hat aber dem Tag davor nie funktioniert. Und irgendwie war dann eine Stunde nach meinem Unfall, sind gerade ein paar WhatsApp-Nachrichten rausgekommen. Und eine davon ist zu Maras Papa, der jemanden in Vorarlberg, die Bergrettung gekannt hat, die mal da in Ladakh Leute ausgebildet haben. Und jetzt ist irgendwie da über Südtirol, Vorarlberg, ist dann der Anruf nach Ladakh gekommen und dann ist 4 Stunden später Hubschrauber gekommen. Und das
ganz,
war, glaube ich, noch
so recht. Ganz schön. Kannst du Glück aber auch nicht abstreiten, oder?
Ja, stimmt.
Also es ist schwierig, in dem Moment von Glück zu reden, aber
Glück im Unglück, aber es ging dann auch noch weiter. Also, wir sind dann weiter in den Norden geflogen worden, nach Leh, weil ich hätte schon Freunde gehabt in Manali, aber da ist die Monsunzeit, dann war komplette Wolkenschicht, dann haben die nicht starten können, weil ich habe am Mönch die Telefonnummer von meinem Freund auf den Stein geschrieben und der ist dann mit dem noch schnell runtergelaufen. Aber die haben nicht starten können und jetzt haben sie uns nach Leh geflogen, in so ein Bezirkskrankenhaus auf 3800 Meter. Sie haben schon einen CT-Scan gehabt und dann haben wir gewusst, das ist was mit dem Rückenmark, aber halt keine Chance zum Operieren. Und zusätzlich habe ich einen positiven Corona-Test gehabt, wo man immer, ich habe keine Symptome gehabt, gar nicht, da bin ich echt voll, da habe ich gar nichts gefühlt. Und irgendwie in Indien darf man den erst nach einer Woche wiederholen, keine Ahnung, vielleicht weil sonst 1 Milliarde Menschen halt viel zu viele Tests machen, weiß es nicht. Und dann haben sie uns da nicht ausfliegen können, auch, weil normal könnte ich in so einem Passagierflugzeug, die 3 Bänke frei machen und dann mit so einer Liege, aber das ist dann alles nicht gegangen und dann bin ich glaube ich erst am 3. Tag ausgeflogen worden vom indischen Militär Und bei einer Rückenmarksverletzung sagt man halt eigentlich, die ersten 24 Stunden zählen. Das war dann schon ein Nachteil, da 3 Tage halt einfach nur zu liegen, aber nicht aufstehen, aber nichts machen kann. Ich bin wirklich nur auf dem Rücken halt gelegen und haben halt geschaut, dass wir den irgendwie rausbringen. Dann aber in Delhi ankommen und von einem richtigen so einem Rückenmarksspezialisten operiert worden. Der, also ab da ging, ist dann die Reise ziemlich positiv verlaufen. Der war echt super.
Ja, und damit rechnet man jetzt auch nicht unbedingt in Indien, oder? Dass man also indisches Krankenhaus und so, also ich meine, Rettungskette war schwierig, das hat man schon rausgehört, aber dass man dann beim Rückenmarksspezialisten landet, damit rechnet man jetzt nicht unbedingt.
Na, voll. Also ich war dann auch überrascht. Anscheinend fliegen recht viele Europäer und auch Amerikaner nach Delhi für Operationen. Also Red Bull hat den irgendwie aufgetrieben. Es hätte, glaube ich, nur einen Spezialisten gegeben. Aber sie haben halt extrem viel leider Straßenunfälle, extrem viele Leute, die von Kokosnusspalmen fallen. Also es sind sau viel Querschnittverletzungen in Indien. Und der hat halt wahrscheinlich 10, 30, 40 Mal so viele Leute operiert wie jemand jetzt in Europa oder so. Also die haben halt da schon richtig Erfahrung, vielleicht nicht die neuesten Implantate und so weiter, aber der war echt spannend. Der hat dann so einen less invasive Eingriff gemacht, wo er nur hinten an der Wirbelsäule aufgeschnitten hat und dann haben die irgendwie mit so Roboterarme um die Wirbelsäule rum operiert, weil man eigentlich von vorne die Knochenstücke rausholen muss und dann so ein Cage einsetzen, so ein Abstandregulierer. Weil in Deutschland zum Beispiel hätten sie das gleiche hinten gemacht, aber dann auch noch von der Seite. Da wird dann ein Lungenflügel nicht beatmet während der Narkose, die Rippen gespreizt und dann fahren sie da von der Seite nochmal rein. Und der Arzt in Indien hat da gesagt, dann braucht man länger für die Reha. Sei Rückenmark so gut wie möglich zu heilen, ist einfach ab Tag 1 oder ab Tag 2 was zu machen. Und er hat mir dann am ersten Tag schon gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, aufs Laufband zu gehen. Aber ich gesagt, na, tut mir leid, aber ich weiß schon, ich bin Sportler und so. Aber na, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und was damit die Verschraubungen und so ist. Ja, um die Verschraubungen soll ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Deshalb, also von ihm hätte ich es go. Und wie hat er gesagt, aggressive rehabilitation leads to recovery. Das ist so sein Motto. Und dann war ich da echt am ersten Tag schon am Laufband, halt aufgehängt, ich habe irgendwie kaum Schritte da gemacht und volles Training schon 2 Wochen. Dann kam ich zurück nach Europa und dann haben sie mir alle mit Seidenhandschuhen angefasst. Ja, nicht verdrehen, ja nichts von irgendeinem Regal holen und jetzt mal erstmal liegen und nicht gleich in die Reha. Also es war dann irgendwie am Ende, bin ich jetzt froh, dass es in Indien passiert ist, weil durch den Arzt, der schon so viel miterlebt hat, habe ich halt wirklich gemerkt, okay, man muss gleich was tun, weil bei uns die meisten auch wirklich Spezialisten im Rückenmarksbereich, die empfehlen mal 6 Wochen nichts zu machen. Einfach normalerweise liegt dann jemand zum Beispiel in Innsbruck auf der Klinik, vielleicht minimal Physio, aber man liegt und lässt die Nerven erholen und dann irgendwann fängt man erst mit der Reha an. Aber da habe ich auf jeden Fall dem indischen Arzt mehr vertraut und ich glaube, bis jetzt bin ich ganz gut gefahren damit, eigentlich von Tag 1. viel zu machen.
Ja, also ich habe da irgendwann nach dem Unfall mal mit der Karin telefoniert, die war da irgendwie total aufgelöst natürlich und hat mir auch erklärt, man weiß eigentlich nicht, ob du irgendwann wieder gehen kannst. Und ja, jetzt stehst hier vor uns. Ja, zwar noch Krücken im Schlepptau, aber irgendwie super mobil, oder? Also schon Wahnsinn, was du da für einen Fortschritt jetzt gemacht hast.
Voll, na, bin echt voll zufrieden. Eben, also ich brauche auf jeden Fall nur die Krücken, aber jetzt ist der Radius hat sich jetzt so weit erweitert, dass ich jetzt echt rumgehen kann. Ich kann auch mal so kleine Wanderungen machen. Ich war letzten Juni schon auf einer Hütte irgendwie, so 600 Höhenmeter. Es war viel zu früh. Aber da sind alle meine Freunde rauf und dann habe ich gedacht, ja, dann geh mit und sind viel spät gestartet, glaube um 4. Dann habe ich 5 Stunden gebraucht halt für einen Weg, wo man normal in 1,5 Stunden geht. Ich bin halt irgendwie raufgekommen und seitdem ist jetzt eigentlich schon wieder viel passiert. Also ich bin schon echt zufrieden. Rollstuhl habe ich jetzt eigentlich nur daheim, weil es nur schwierig ist, Sachen durch die Gegend zu tragen oder jetzt, wenn man wo was kocht und die Teller zum Tisch und so. Da, und meistens trainiere ich so viel, dass ich dann eigentlich froh bin, daheim im Rollstuhl zu sein. Aber sonst ist jetzt eigentlich, bin ich nicht mehr so eingeschränkt. Ja. Also es geht ganz gut bergauf. Natürlich langsam. Rückenmarksverletzungen oder Nerven heilen einfach extrem langsam. In dem Spektrum habe ich ja schnelle Recovery, aber generell dauert es jetzt 1,5 Jahre. Und, man kann es ja nicht sagen. Vielleicht gehe Ende des Jahres ohne Krücken, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht dauert es nur viel länger. Also man kann wirklich nicht viel sagen. Aber alles, was ich weiß, ist, es geht täglich bergauf und so bleibe ich einfach da einfach mal dran. Ne?
es ist ja tatsächlich auch die Problematik, dass es nicht nur, nicht, dass es schon genug wäre, das Rückenmark wäre, sondern es ist ja auch noch so eine ganz komplizierte Nervensache bei dir, oder?
Mhm, ja.
Mit dem Sprunggelenk auch noch, oder das?
Im Sprunggelenk ist so ein Sehnenknöchern ausgerissen, ja, da spüre ich nur nichts, da weiß ich einfach nicht, wie groß da der Schaden ist. Da haben sie natürlich gesagt, irgendwann Arthrose oder so. Aber sonst, die Hand habe ich mal gebrochen, aber die haben sich recht gut wieder hergekriegt. Also es sind jetzt, die Wirbelsäule ist mega stabil, da hat sich nichts verschoben. Also es sind jetzt einfach wirklich der Kanal eingeklemmt worden. Also ich glaube, mein Rückenmarkskanal hat ungefähr 12 mm und der war auf 9 mm kompresst. Und das war eben 3 Tage lang kompresst. Dann haben sie es irgendwann in Daily aufgemacht. Und seitdem erholen sich die Nerven halt langsam. Weil man kann nicht sagen, was zurückkommt, wie schnell es zurückkommt. Es kann schon, theoretisch kann alles zurückkommen, aber es kann auch, wenn es jetzt irgendwie ab nächsten Monat so bleibt, dann würden alle Leute sagen, ja, ist halt so bei Querschnitt, also ist eigentlich ein weites Spektrum.
Ja, wir haben dich vorher gefragt, hey Fabi, wie geht's dir? Und dann hast du sofort geantwortet, oh, mir geht's gut. Und irgendwie seit meinem Unfall, also hört sich komisch an, hast gesagt, aber seit meinem Unfall geht's mir eigentlich meistens gut. Also ich finde das Mindset schon irgendwie beeindruckend bei dir. Was meinst du, wie viel macht das Mindset auch aus auf dem Weg der Genesung?
Boah, ich glaube echt, dass fast alles ausmacht, weil allein zum Trainieren, man tut ja alles über den Kopf. Und sicher Training und so ist wichtig, aber wenn der Kopf sagt, ja, jetzt halt einmal chillen, halt einmal nix. Also am Ende geht alles übers Mindset, würde ich fast 80% da anrechnen. Oder 100%, weil alles über den Kopf steuerst und der steuert dann die Muskeln. Und es war natürlich am Anfang schon mal hart, weil ich halt so unselbstständig war. Also ich habe nicht Auto fahren können. Bin ich gar nicht allein aus dem Bett gekommen, hat mir jemand den Rollstuhl heben müssen und jetzt bin ich halt eigentlich wieder autark unterwegs und das macht es jetzt schon mal besser, als es waren. Aber ich war trotzdem immer ziemlich positiv, also ich bin nie in so ein Loch gefallen, wo man irgendwie, das haben mir eigentlich viele Krankenschwestern gesagt, dass Querschnittspatienten auch zu den ersten 1, 2, 3 Monate wollen sie irgendwie gar nichts machen und dann nicht trainieren und die Ärzte sagen halt, ja, sie müssen sich halt dann wahrscheinlich mit dem Rollstuhl abfinden, mit Krücken vielleicht können sie schon mal 100 Meter gehen, so in der Richtung und das brennt sich dann oft fest und dann macht man sich, glaube ich, die eigenen Limitations so im Kopf. Deswegen, ich finde, alles ist der Kopf. Und da tue ich mir Gott sei Dank relativ leicht damit. Ja.
Keine schwarzen Tage?
Dünklere Tage vielleicht, aber so richtig schwarz, na, weil ich immer gedacht habe, es wird sicher besser, weiß nicht wie gut, aber also war natürlich am Anfang sicher was krass, weil halt viele Körperfunktionen einfach nicht mehr funktionieren und halt der Körper einfach nicht mehr funktioniert und nicht mehr will. Es war schon, und viel Schmerzen am Anfang, ja. Jetzt, dass ich so richtig sage, ich schmeiße jetzt alles hin und das ist alles ein Scheiß und irgendwie habe ich gleich gedacht, ich bin jetzt in der Situation, ich kann es jetzt so schnell nicht ändern. Wenn ich es ändern kann, dann mit einer so positiven Attitude und einfach alles rausholen. Und das tragt mir jetzt, glaube ich, einfach. Und dann sind ich glaube, nach 3 Monaten mit einem Kollegen, der hat mir damals das Spearfishen gelernt, das so ab Noah tauchen, einmal überlegt, ob ich das vielleicht wieder probieren können, und dann hat er seinen Freund oder unsere Freundin Soki gefragt, ob er halt da mitgehen will, und dann hat er gesagt, nein, mit sowas hat er nichts, er hat mir komplett wahnsinnig sein mit dem Querschnittspatienten, nach 3 Monaten, nein, er will da überhaupt nichts damit zu tun, und dann hat der Sebo eben gesagt, ja, ihm ist, er hat schon Bock und ich soll kommen, und dann habe ich da eh schon meinen ersten Sport wieder gemacht, nach 3 Monaten, und jetzt bin ich schon ziemlich viel am Tauchen, es geht ja schon wieder mit eigener Muskelkraft einiges, ich glaube, als nächstes wird es dann das Fahrrad sein, das bin jetzt dabei nur drinnen auf so einer Rolle unterwegs und dann so schön langsam kommen dann. Ich habe jetzt da Mini-Skitour mal gemacht, 2, 3, so gerade, also 1 Kilometer, 1,5 Kilometer und dann wieder zurückgegangen. Jetzt vielleicht in Zukunft mal zu einer Liftstation rauf und dann runterfahren. Also ich arbeite mir halt das so schön langsam vor und gewinne immer mehr Freiheit und das hilft natürlich auch immens. Wenn es jetzt ein kompletter Querschnitt gewesen wäre, wo ich gar nichts mehr bewegen hätte können und da keine Aussichten sein, weiß es nicht, ob hätte ich sicher nicht so gut. Irgendwie hätte ich es dann auch gehandelt, sicher. Dann hätte ich mal gedacht, ja, ich kann halt mit den Armen alles machen und ich kann das und das machen. Aber so, durch das, dass es schon die Hoffnung gibt, mir wurden nicht viel eingeräumt. Also es haben schon viele Ärzte, waren sehr pessimistisch, weil eben so ein paar Tests am Anfang gleich nicht angesprochen haben. Aber das ist extrem kompliziert. Es geht da irgendwann das zentrale Nervensystem in die peripheren Nerven über, so ungefähr auf der Verletzungshöhe, wo ich es gehabt habe. Da weiß man nicht, wie viel ist zentral geschädigt, wie viel ist peripher. Also es ist schon alles extrem komplex und irgendwann habe ich gedacht, das weiß eh niemand. Ich hoch da eigentlich gar nicht mehr viel zu. Der erste Arzt, eben der Dr. Chabra in Indien, der hat so die Referenz gegeben und da habe ich gedacht, bis jetzt hat das eigentlich am ehesten gestimmt, was er gesagt hat. Dann habe ich einfach so mein Ding gemacht und bis jetzt klappt das eigentlich ganz gut. Ja.
Es ist echt wahnsinnig bewundernswert und der Michi hat gerade schon von dem Mindset gesprochen, aber so für mich persönlich finde ich auch, du hast eigentlich auch mit dem Begriff Zeit kannst du eigentlich echt nichts anfangen, oder? Weil Fasi lernen, ja, mache ich halt, weil ich habe da Bock drauf. So, ich baue halt 8 Monate ein Feuerwehrauto um, damit ich dann irgendwann zum Skifahren gehen kann. Und jetzt auch deine, nennen wir es mal Road to Recovery, ist ja auch, wo man sagt, ja, nicht morgen oder ich warte auf den Zeitpunkt, sondern Zeit ist für dich keine Komponente. Oder täuscht es?
Nein, nicht. Früher schon mehr. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen entspannter geworden, ja. Bei so vielen Projekten oder so, wenn man nur eine Woche gehabt hat und stresst man sich dann schon mal, aber dann habe ich irgendwann schon gemerkt, jetzt kommt wieder ein Winter und die Jahre und jetzt bin ich schon noch relativ jung und ich habe eigentlich alle Zeit dabei. Ich meine, ich habe jetzt schon auch den Vorteil, dass ich jetzt nicht einen 9-to-5-Office-Job habe, wo ich wieder zurück muss oder weil viele, die sich so verletzen, die haben halt dann nicht die Möglichkeiten, so gut zu trainieren und so viel Zeit zu investieren. Also das ist mir schon auch bewusst. Aber so denke ich mal, ja, ich habe eigentlich jetzt schon Spaß dran dabei, von Anfang an. Es war damals in Indien schon, also ich war komplettes Wrack, der mir mit Morphium zugedröhnt und dann bin ich aber auf dem Laufband gewesen oder an dem Rad und dann habe ich gedacht, ja, geil, jetzt bewege ich mich wieder ein bisschen und jetzt ist halt so, jetzt geht's halt da weiter und durch das, dass es dann immer besser geworden ist, war es ja ziemlich erträglich und Zeit denke ich mir wirklich. Sicher wäre es schön, wenn ich nächste Woche wieder paulern kann, aber es geht halt nicht und dann mache ich halt so das Beste draus. Ja.
Job ist vielleicht auch noch ein interessantes Stichwort, oder? Wie läuft es in so einer Situation mit den Sponsoren?
Boah, da hatte ich echt Glück, dass da war eigentlich gar nicht so viel zum Diskutieren, oder? Das haben eigentlich gleich am Anfang alle Sponsoren gesagt, dass es weitergeht. Manche haben genau die gleichen Verträge weitergemacht, oder bei ein paar bin ich leicht gekürzt worden. Weiß ich nicht, ob das jetzt nur 5 Jahre so gehen würde, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, aber bis jetzt war ich da eigentlich sehr positiv überrascht. Ja, kann halt so. Und zum Teil mache ich ja nur meine, also ich bin auf Instagram noch so halbwegs aktiv, da werden wir meine Phasen, wo ich mal wieder mehr mache, mal wieder weniger. Aber da kann ich mich schon extrem glücklich schätzen, ja, dass mir die da nicht alle gleich fallen haben lassen. Ja.
Ja, super wertvoll. Aber ich finde, also, ich meine, du hast 50.000 Follower mehr noch auf Insta, bist voller charismatischer Kerl und so. Also man merkt schon, du kannst dich schon ein bisschen vermarkten auch. Aber jetzt seit dem Unfall oder auch gerade über den Unfall, oder, ist momentan noch relativ wenig zu lesen, auch so auf den Athleten-Homepages und so weiter. Genau, ist das bewusst so oder?
Nicht wirklich eigentlich. Ich habe mich einfach 100% auf die Reha fokussiert. Ich habe extrem viele Anfragen gekriegt von Zeitungen, Presse und so weiter. Ich habe echt viele E-Mails gekriegt und einen Haufen Podcast-Anfragen. Aber bis jetzt irgendwie, nicht, dass ich irgendwie über was nicht reden wollte, aber ich habe mir einfach gedacht, zu den ganzen Medienrummeln und so, jetzt mache ich einfach so mal mein Ding. Das ist jetzt mit euch der erste Podcast und jetzt habe ich es auch wirklich gefühlt und es war voll gut so. Aber es war jetzt nicht, dass ich irgendwas verheimlichen will oder irgendwie, ich hätte eh schon, natürlich wäre es gut, mal wieder einen Blog oder so ein bisschen, ich glaube, das Einzige, wo ich up-to-date bin, ist Instagram, so halbwegs, wo ich so ein bisschen meine Recovery zeige, aber ja, mal schauen, vielleicht sage ich jetzt in Zukunft ein bisschen mehr zu und mache mehr, aber ich habe eh gewusst, dass das ziemlich lang dauert und dann wollte ich nicht gleich ein paar Monate danach überall draufspringen und habe eben da mal Zeit für mich genommen. Ja, jetzt kommt langsam die Zeit, wo ich ein bisschen mehr Möglichkeiten habe oder mehr Zeit für andere Sachen. Ja,
finde ich aber echt auch einen sehr sympathischen Ansatz, einfach sich Zeit zu lassen. Das ist ja eben ja. Genau der Anknüpfungspunkt auch zu Rainers Frage. Ja.
Hast du jetzt irgendwie sowas wie Pläne oder ist es einfach Hauptsache morgen läuft wieder oder wie du schon gesagt hast, du bewegst dich ja eh schon wahnsinnig viel. Wenn ich heute 1 Kilometer gehe, will ich morgen 1 Kilometer und 100 Meter gehen? Oder gibt es tatsächlich schon weitere Pläne?
Ja, jetzt, was die Verletzung betrifft, ist extrem schwierig zum Planen. Also ich hätte schon geplant, dass ich jetzt schon ohne Krücken gehe, so am Anfang, weil da recht schnell viel weitergegangen ist. Aber das habe ich dann schon gemerkt, dass das länger dauert. Von dem her ist schwierig, Pläne zu machen. Aber so wie zum Beispiel jetzt mal zu einer Bergstation mit als Skitour zu gehen oder jetzt dann wieder aufs Rad zu steigen, so Pläne schon. Weitere Pläne... Ja, es fügt sich immer so. Also ich bin jetzt im den Sommer, werde ich nochmal ganze 3 Monate in Indien sein, bei den Yogis, wo ich nach dem Unfall dann auch schon wieder war, wo ich eigentlich so Yoga-Therapie mache. Da denke ich mal, jetzt habe ich die, ich weiß nicht, ob ich es damals gemacht hätte. Also da, wo der Unfall passiert ist, hätte ich 2 Monate geplant gehabt, da mit ein bisschen Himalaya dazwischen. Und jetzt habe ich halt einfach die Zeit da im Sommer, das zu machen. Und das finde ich auch sehr spannend und das inspiriert mich irgendwie, da mehr zu lernen. Und der LKW ist tatsächlich wieder zurück seit vorgestern. Der Truck, der ist ja jetzt 3,5 Jahre beim iranischen Zoll gestanden. Und wir haben ihn nicht rausgekriegt. Wir haben da Gerichtsverhandlungen gehabt, Anwalt, was weiß ich was. Vorgestern ist er heimgekommen, jetzt ist er mal in Salzburg beim Pickeln machen und so weiter. Und ich hatte immer große Pläne mit dem LKW die letzten Jahre und immer schon die Crew ready. Jetzt nächste Woche kriegen wir ihn zurück. Und dann ist das nie passiert. Dann habe ich eigentlich bewusst aufgehört, Pläne zu machen. Also jetzt bin ich gespannt. Also ich will jetzt schon im Herbst mal Zeit
kleiner
mit dem Truck wieder verbringen. Ja, ich glaube, in die Richtung geht schon.
Dive Mats.
Okay, ja. mit Freunden, so wie früher, ich glaube, einfach mal wieder so ein Roadtrip, wo wir einfach da Gaudi haben und dann ein bisschen überlegen, was der Truck in Zukunft für einen Sinn haben kann oder was wir damit machen und wie es... Es gehört halt immer so ein bisschen eine körperliche Geschichte dazu, dass ich Pläne machen kann. Wenn ich jetzt weiß, ich bin nächstes Jahr um die Zeit wieder topfit, dann würde ich andere Pläne machen, wie wenn ich vielleicht jetzt nur Jahre brauche. Also es, so die Pläne entstehen, aber es ist schwierig, richtig vorauszuplanen.
Eins interessiert mich als passionierter Gleitschirmflieger natürlich echt auch voll. Kannst du dir vorstellen, irgendwann wieder zu fliegen oder ist das eins deiner Ziele auch? Ich glaube, du hast voll Spaß gehabt dran früher oder vor dem Unfall. Mhm. Ist das ein Ziel oder sagst du, boah, na, mit dem Sport mag ich nichts mehr zu tun haben?
Weder noch. Ich glaube, wenn es ein Ziel wäre, dann wäre ich schon längst wieder geflogen. Wäre zum Beispiel als Skitour-Abstieg, wäre das sogar ideal, weil ich kann auf jeden Fall geradeaus fahren und ich kann den Schirm dann aufziehen. Aber es ist mir jetzt überhaupt nicht wichtig. Aber auch nicht, dass ich sage, ich gehe nie wieder fliegen, weil es war, sicher am Ende war irgendwie das Fliegen die Schuld, aber ich glaube, es kann immer irgendwie schlecht laufen. Das ist schon einfach geil, mit so einem kleinen Schirm irgendwo raufzugehen und runter zu fliegen. Also ich kann es mir schon vorstellen, aber ich sehe jetzt nicht auf der To-Do-Liste ganz weit unten dabei. Ne? Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ah, Fahrradgleiten viel zu gefährlich. Und es ist gefährlich, aber ich glaube, das Leben ist generell gefährlich.
Landen könntest du doch nicht, oder? Du müsstest ja immer fliegen.
Landen könnt ihr mit Ski auch auf Schnee.
Jetzt, oder? Den Impact würden Beine, Rückenmark mitmachen?
Ja, das ging sicher. Okay. Da kann man ganz langsam rein und dann rausfahren. Ja, das wäre alles kaputt. Vielleicht würde es mich dann irgendwie verdrehen oder so dann beim Rausfahren, aber also weil ich habe es mir nochmal überlegt, weil ich dachte, wenn ich es nicht ganz zur Bergstation schaffe oder irgendwie, es halt war da im Februar, wo ich mir das gedacht habe, also zu weit weg mit 600-700 Höhenmeter, habe ich kurz überlegt, wie wäre es mit dem Schirm?
Das erklärst du mal daheim. Das war ja. Ich glaube, abseits der medizinischen Komponente und deinem Mindset, Freunde sind bei dir ganz ein Riesenthema, oder? Wie du jetzt schon auch gesagt hast, hey, ich will wieder einen Trip mit den Freunden machen, das ist eigentlich fast wurscht, was wir machen. Freunde haben dich aufgefangen, nachdem du wieder nach Hause gekommen bist. Da muss man schon auch mal sagen, danke Jungs, oder? Mädels.
Ja, Jungs, Mädels, Familie, ja, voll. Also mein Support-Netzwerk ist echt riesig. Also es war echt fast mal, wo ich dachte, jetzt kommen fast zu viele Leute auf Besuch, weil ich oft da so ein bisschen, da waren recht viel Programm und dann wollte ich ein bisschen Pause haben. Also das habe ich sehr zu schätzen. Ich war selten in der Situation, dass ich wirklich auf Hilfe angewiesen war und war schon so ein bisschen neu für mich, aber ich habe das dann recht gut annehmen können und sehr sehr, sehr geschätzt. Die haben dann Ausflüge mit mir gemacht und war dann irgendwie in Monau in so einer, wegen irgendeinem Krankenhaus kam, in so einen Quarantänebereich und das hat sehr viel beigetragen, auch zur Heilung auf jeden Fall. Ja.
Fabi, ich persönlich könnte mit dir noch ewig weiterquatschen, aber ich glaube, wir müssen zeitlich irgendwann in Richtung Schluss kommen. Normal machen wir das so, dass wir immer so wiederkehrende Fragen stellen. Das sind so 2, 3 Stück. Ich würde gern bei dir nur eine wiederkehrende Frage stellen und die anderen 2 tatsächlich so ein bisschen auf dich zuschneiden, weil das zu spannend ist, als dass wir dich unter Standard in Anführungszeichen abhaken. Der Standard ist, wir als Rucksackhersteller müssen natürlich fragen, packen. Vergisst du gerne was oder bist du der Superpacker? Und wenn du was vergisst, was oder dein Superpack-Lifehack?
Ich vergesse tatsächlich selten was, aber das liegt daran, dass ich ewig
alles im Bus habe.
Ja, das auch deswegen war der Bus ja so interessant, weil da kann ich Paraglider reinhauen, Ski, Mountainbikes, Tauchequipment, da ist, irgendwann ist dann schon voll, aber man kann echt viel mitnehmen. Aber ich bin ein extrem schlechter Packer, was Zeitmanagement an. Ich weiß nicht warum. Seit ich 15 bin ich viel on the road. Es dauert einfach. Ich habe dann auch ein bisschen probiert mit Checklisten, aber irgendwann habe ich es dann einfach akzeptiert, dass ich, ein Schulkollege von mir früher, der ist immer, wenn ich auf irgendeinen Trip gefahren bin, ist er immer so vorbeikommen. Zum Beispiel, ja, heute war ich wieder packen, oder? Dann so 4, 5 Stunden wieder rumgetan und er war ein bisschen. Also von dem her vergiss ich wenig, aber es dauert lang. Also vielleicht sollte ich anfangen, immer wieder mal was zu vergessen und einfach schnell zu packen. Ja, natürlich vergiss ich Sachen, aber einmal habe ich die Innenschuhe irgendwo beim Shooting vergessen, vom Skischuh. Dann habe ich mal einen Haufen Feuchtlinge und irgendwelche Textilien reingelegt. Und
das ist nicht dein Ernst.
Ja, ich bin dann kein Cliff und so gesprungen, aber so Paula Turns hat
funktioniert.
Hat funktioniert.
Liner sind völlig überbewertet.
Ja.
Fabi, wir finden dein Mindset echt einfach einzigartig und ich finde das total bewundernswert, wie du immer so positiv bist. Machst da irgendwas dafür oder gibt es irgendeinen Tipp, den du uns geben kannst, was man machen kann, damit man so positiv auf die Welt blickt wie du?
Damit wir alle ein bisschen Fabi werden.
Puh, ja, also ich bin schon, hab so ein bisschen den yogischen Weg eingeschlagen in den letzten Jahren, also ich meditiere viel und ist ein bisschen schwierig zum Beschreiben, da so einen Atem zu verfolgen oder einen Körper wahrzunehmen, aber das hat mich schon viel weitergebracht durch das, dass ich irgendwie rausgefunden habe, dass ich nicht der Körper bin, aber auch nicht der Geist bin, weiß nicht, ob das die Leute verstehen, aber es war so eine lange Entwicklung, weil ich habe immer alles, wie ich gesagt habe, mit 11 habe ich dann die ersten Skifilme gesehen und ich wollte wie die in Alaska mit dem Heli fliegen und einige Jahre später war ich in Alaska und bin wie die im Heli geflogen. Also ich habe mir immer alles ermöglicht und war dann aber doch noch nicht ganz happy irgendwie. Und ich habe halt gemerkt, da ist noch irgendwas, aber es gibt nicht mehr. Also ich will jetzt auch kein Ferrari oder sowas fahren, aber ich hab so ein Expeditionsding ausgebaut, ich war in alle möglichen Länder, alle möglichen Sachen gemacht und war dann immer noch nicht ganz happy. Dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist nicht alles im Außen zu suchen. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen mehr in mich zu gehen, reinzugehen. Das klingt so komisch, ja. Aber das, natürlich habe ich währenddessen Abenteuer gemacht und so weiter, das alles noch weiter gemacht. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass das Glück nicht im Außen zu finden ist, sondern eigentlich immer innen. Und das muss, glaube ich, jeder für sich selber rausfinden, aber bei mir haben alle Leute gesagt, ja, meditiere mal. Ich dachte, warum meditieren? Dann sitze ich da, mache die Augen zu und dann schaue ich doch lieber in die Berge. Aber es ist halt das mal, alle Eindrücke abzustellen, nichts zu sehen, nichts zu hören, nichts zu schmecken, weniger zu fühlen und dann wirklich rein zu, weil man ist immer nur draußen, man verabredet sich mit Leuten dann am Abend auf ein Bier oder so, alles passiert im Außen und man hat wenig Zeit für Stille. Ich glaube, früher war das nur mehr. Jetzt mit Handys, Social Media und Wi-Fis und so weiter ist alles ein bisschen schneller und stressiger und ich glaube, dass es ist über Jahrtausende erprobt, es kommt überall vor allem in Indien, aber in alle Weltreligionen oder überall wird Meditation irgendwo erwähnt und das ist ein Baustein für mein Mindset, glaube ich. Nicht der einzige, sicher nicht, viel halt, was ich erlebt habe und vielleicht da generell der Charakter, wie ich bin, aber das war schon so ein Augenöffner.
Dann passt die finale Frage eigentlich tatsächlich perfekt, weil ich finde, deine Liste von Never Not Learning ist gefühlt endlos. Ist es auch immer wirklich so by design, also dass du wirklich sagst, boah, ich will das noch lernen, ich will das noch lernen und pass auf, als nächstes lerne ich das, oder ist das eigentlich Zufall?
Sprache zum Beispiel wollte ich immer schon lernen. Aber ich habe in der Schule dann irgendwie Italienisch und Französisch gehabt, dass die Länder waren mir irgendwie zu nah und wollte dann, habe ich der Mama mal gesagt, ja, es gäbe so einen Russischkurs. Da habe ich gesagt, ja, du lernst ja nicht einmal für Italienisch und Französisch, jetzt willst du dich für Russisch auch noch einschreiben, aber das hat mich wirklich interessiert. So ist dann so der Hacker, aber jetzt zum Beispiel, also ich kann mir schon vorstellen, nur ein, zwei Sprachen zu lernen und ich glaube, das Leben geht um Lernen. Man gibt so das Sprichwort, man lernt nie aus und das ist wirklich so und ich glaube, vieles kann ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen. Das also ist nicht so eine Checkliste, was ich lerne. Vielleicht lerne ich irgendwas mal, wo ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Aber das, durch das, ich bin ja dann aus der Schule ausgetreten und habe nie wirklich ein Studium gemacht. Und für mich war ich damals so weg mit den Scheißbüchern und ich will jetzt nur Skifahren, weil davor war ich halt oft in der Schule und draußen schönes Wetter. Und ich habe genau gewusst, halber Meter Powder und ich kann halt nicht raus und das habe ich dann ein, zwei Jahre so durchgezogen, Skifahren und dann aber gesehen, dass ich eigentlich schon Sachen lernen will, aber für mich funktioniert es am besten dann so in Eigenregie wie Farsi. Also ich hätte mich dann nicht gerne irgendwo zum Kurs angemeldet, sondern ich kann halt Dinge gut durchziehen, wenn ich davon überzeugt bin und so glaube ich, werde ich sicher noch viel lernen wollen, ja. Mal schauen, was so daher. Ja, ich glaube, es kommt eher so daher.
Weil das ist einfach so spannend, weil ich finde, du hast da so, also nicht falsch verstehen, so eine Schwammcharakteristik, was du halt alles aufsaugst, was irgendwie so, wenn es dir passiert in deinem Leben, dann wird es aufgesaugt. Also wie gesagt, am Schild der Kung-Fu-Schule vorbeigegangen, zack, schon warst du eingeschrieben. Also und das ist einfach so, wo du sagst, das ist echt Wahnsinn.
Ja, und ich habe halt schon lange das Gleiche gemacht. Ich habe halt fürs Skifahren gelebt. Ich war früher immer in den Sommermonaten. Ich war zweimal in Neuseeland, einmal in Südamerika. Es war halt irgendwie nur Skifahren. Und dann ist natürlich irgendwann der Reiz gekommen, irgendwie was Neues zu. Dann war es halt mal Paragliden, dann war es Freediven, aber dann auch so. Ich lese extrem viel. Wenn mich irgendwas interessiert, bestelle ich mal Bücher, eben die Kung-Fu-Schule. Da war ich gerade 2 Monate, hätte ich mir auch vorstellen können, mal länger. Das ist so eins von den Sachen, wo ich gesagt habe, falls sich mein Körper wieder richtig gut regeneriert, dann mache ich ein Jahr in der Kung-Fu-Schule. Weil das hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Das war nach 2 Monaten, war ich schon so kribbelig, weil es halt so ein echt enger Terminplan ist und das härteste Training, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Aber das wäre so ein Ding, da glaube ich noch mehr zu lernen, ja.
Immerhin hast du da wahrscheinlich dann Witze erzählen gelernt. Wer es nicht versteht, der kann es gerne mal auch auf YouTube nachgucken, wie das mit diesem Witze erzählen gemeint ist. Aber dann Fabi, vielen, vielen lieben Dank, dass wir deine Ersten sein durften. Ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute, nur für die beste und schnelle Genesung, wie es nur gerade geht. War wahnsinnig inspirierend. Ich wünschte, ich wäre ein bisschen Fabi. Grandios. Danke dir.
Danke euch.
Danke, Fabi. Sehr gefreut. Ja, war mega spaßig, mit dir zu ratschen.
Lasst die Geschichten weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.